So, ihr habt ja in letzter Zeit sehr viel über Endzeit gehört und gelernt. Das spielt mir heute in die Karten. Ich bin ja momentan in der fortlegenden Auslegung eines Propheten, nämlich von Maleachi, und bin da jetzt angekommen an dem Teil, wo es wirklich um Prophetie geht. Ja, ein Großteil der Propheten ist erstmal immer hauptsächlich Ermahnung an das Volk. Und der zweite Teil auf die Ermahnung ist dann ja immer die Ankündigung der Zukunft, die ja die Grundlage im Endeffekt der Ermahnung ist, denn erst in der Zukunft kommt dann die Frucht dessen heraus, ob die Ermahnung angekommen ist oder nicht, nämlich Segen oder Fluch. Und speziell in dem Text heute und auch somit natürlich in der Predigt soll es auch deshalb darum gehen, dass es wichtig ist, eine klare und vor allem eine im Geist gegenwärtige Sicht der Endzeit zu haben. Dass es wichtig ist für unser tägliches Leben, für unser Leben mit Gott. Und dass somit auch die Vorträge und Predigten der vergangenen Wochen, ja, dass ihr gut tut, die im Gedächtnis zu behalten. Ich möchte zu Beginn den Text vorlesen, nämlich in Maleachi Kapitel 3, die Verse 13 bis 21. Ich bin nicht ganz sicher, ob ich komplett durchkomme, aber das ist die Sinneinheit und deshalb möchte ich die jetzt einmal komplett vorlesen. Maleachi 3, die Verse 13 bis 21. Ihr habt harte Worte gegen mich ausgestoßen, spricht der Herr. Aber ihr fragt, was haben wir untereinander gegen dich geredet? Ihr habt gesagt, es ist umsonst, dass man Gott dient. Und was nützt es uns, seine Ordnungen zu halten und vor dem Herrn der Herrscharen in Trauer einherzugehen? Und nun preisen wir die Übermütigen glücklich, denn die, welche Gesetzlosigkeit verüben, stehen aufrecht, und die, welche Gott versucht haben, kommen davon. Da besprachen sich die miteinander, welche den Herrn fürchteten. Und der Herr achtete darauf und hörte es, und ein Gedenkbuch wurde vor ihm geschrieben für die, welche den Herrn fürchten und seinen Namen hochachten. Und sie werden von mir, spricht der Herr der Herrscharen, als mein auserwähltes Eigentum behandelt werden an dem Tag, den ich bereite. Und ich will sie verschonen, wie ein Mann seinen Sohn verschont, der ihm dient. Dann werdet ihr wieder sehen, was für ein Unterschied besteht zwischen dem Gerechten und dem Gesetzlosen, zwischen dem, der Gott dient, und dem, der ihm nicht dient. Denn siehe, der Tag kommt, brennend wie ein Ofen, da werden alle Übermütigen und alle, die gesetzlos handeln, wie Stoppeln sein, und der kommende Tag wird sie verbrennen, spricht der Herr der Herrscharen, so dass ihnen weder Wurzel noch Zweig übrig bleibt. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen, und Heilung wird unter ihren Flügeln sein. Und ihr werdet herauskommen und hüpfen wie Kälber aus dem Stall. Und ihr werdet die Gesetzlosen zertreten, denn sie werden wie Asche sein unter euren Fußsohlen, an dem Tag, den ich machen werde, spricht der Herr der Herrscharen. Ich möchte diesen Text zuerst nochmal ins Buch eingliedern. Ich stehe ja nicht jeden Sonntag hier vorne. Erst nochmal zum Gesamtbuch. Der Kontext ist, das Volk leistet halbherzigen Gottesdienst und wundert sich, dass es dafür keinen Segen erfährt. Und Gott überführt sie in den vergangenen Kapiteln eben davon, dass sie eben sehr wohl Sünde an sich haben und deshalb nicht den Anspruch darauf haben, dass Gott jetzt ihnen den Segen gibt, der im Gesetz verheißen war. Das Buch zerfällt in zwei Teile. Der zweite begann in Kapitel 2, Vers 17. Und dort begann es eigentlich mit ungefähr der gleichen Anklage. Ich lese den Vers nochmal vor. Ihr habt dem Herrn Mühe gemacht mit euren Reden und ihr fragt noch, womit haben wir ihm denn Mühe gemacht? Damit, dass ihr sagt, wer Böses tut, der ist gut in den Augen des Herrn und an solchen hat er Wohlgefallen oder wo ist der Gott des Gerichts? Also vom Volk her in etwa die gleiche Anklage an Gott. Und daraufhin, die folgenden Verse, die wir betrachtet haben, ging dann erstmal darum, dass Gott eben klarstellt, er ist sehr wohl ein Gott, der richtet. Und nun greift er diesen Vorwurf des Volkes nochmal auf und stellt erstmal klar, dass allein schon diese Art zu reden ein absoluter Affront gegen Gott ist und in dieser Weise auch schon genug Sünde, um von ihm bestraft zu werden. In unserem Text nun weist er sie darauf hin, dass der Tag der Gerechtigkeit kommen wird. Und die, welche eben so sprechen wie sie, werden an diesem Tag gerichtet. Und die, welche ihn fürchten, werden an diesem Tag sich freuen, wie es am Ende steht. So viel kurz dazu. Und zu fallen tut der Text jetzt natürlich recht organisch. Und in dieser Reihenfolge möchte ich es auch betrachten. Die ersten Verse 13 bis 15 beschreiben, man könnte sagen, den Menschen, der den Tag des Herrn nicht erwartet, und die Verse 16 bis 18, den Menschen, der ihn erwartet. Und das meinte ich auch damit, es ist wichtig, Endzeit zu kennen und im Kopf zu haben. Und die letzten Verse zeigen dann den Unterschied auf zwischen diesen zwei Gruppen. Zuerst zur Anklage an diejenigen, die den Tag eben nicht erwarten. Das Erste, was der Herr ihnen vorwirft, ist, ihr habt harte Worte gegen mich ausgestoßen. Dieser Beginn wird in Übersetzungen etwas unterschiedlich wiedergegeben. Die Elberfelder Übersetzung schreibt zum Beispiel, sie haben trotzige Worte gegen Gott ausgestoßen. Und eine andere Bibel, die sogenannte Textbibel, drückt es auch nochmal interessant aus, wenn sie schreibt, ihr nehmt euch viel heraus in der Rede mit mir. Und das trifft es auch recht gut, das Wort, ja, ich bin hier ein bisschen nachgegangen, das ist erst etwas schwer nachzuvollziehen, das ist ein Adjektiv, das so viel bedeutet wie stark, kräftig, also es wird auch komplett in anderen Zusammenhängen verwendet, wenn einfach jemanden stark angeht oder dergleichen oder einfach ja, etwas mit Kraft arbeitet. Und das sagt er ihnen, ihr redet mit mir stark. Ihr redet mit mir, als wärt ihr stark. Und ich habe es mir so übertragen, ihr habt euch vor mich hingestellt, als könntet ihr mir auf einer Ebene in die Augen schauen. Und das ist der erste Vorwurf, die Sünde hinter dem, was sie hier tun, wenn sie so sprechen. Kurz dazu, was sagen sie eigentlich? Das wurde jetzt quasi zitiert in den Versen 14 und 15. Zuerst, es ist umsonst, dass man Gott dient und was nützt es uns, seine Ordnungen zu halten und vor dem Herrn der Herrscharen in Trauer einherzugehen. Nun zuerst, die meisten Übersetzungen machen besser deutlich als die Schlachter hier. Sie sagen nicht nur, was nützt es uns, sondern was nützte es uns. Das heißt, hey, wir haben es probiert und es bringt nichts. Es klappt nicht, Gott zu dienen. Es springt nichts für uns dabei heraus. Was nützt es uns, Gott zu dienen und vor ihm in Trauer einherzugehen? Was heißt es, in Trauer einherzugehen? Und man könnte es vielleicht so, entweder könnte man es so verstehen, über Sünde zu trauern, aber das doch Wahrscheinlichste ist eben, dass damit dieser Brauch gemeint ist, den wir vor allem aus den Evangelien von den Pharisäern kennen, nämlich, dass sie fasten und dabei recht traurig reingucken, weil sie das eben auch als eine besonders hingegebene Form der Gottesfurcht ansehen, es ist in Trauer einhergehen. Also das Erste, es bringt uns nichts, Gott zu dienen. Und das Zweite dann, und nun preisen wir die Übermütigen glücklich, denn die, welche Gesetzlosigkeit verüben, stehen aufrecht und die, welche Gott versucht haben, kommen davon. Also im Endeffekt die Schlussfolgerung, wir haben es versucht, Gott zu dienen, bringt nichts. Die, die es nicht versuchen, die sündigen und sich eben so durchbeißen, die Ellenbogen einsetzen, die damals vielleicht auch am Sabbat gearbeitet haben, die Tempelabgaben nicht gegeben haben, eben auf das Gesetz Gottes keine Rücksicht genommen haben, die haben es richtig gemacht. Die leben richtig. Bei denen funktioniert's. Die werden, wie steht's hier, sie stehen aufrecht, manche Übersetzungen schreiben, sie werden gebaut, das heißt, sie schaffen's, sich etwas aufzubauen, ihr Leben aufzubauen. Es geht ihnen gut, ihrer Familie geht's gut. Sie machen es richtig. Sie preisen sie glücklich, sie sagen jawohl, sie beglückwünschen sie. Noch zudem, sind wahrscheinlich nicht zwei Gruppen hier angesprochen, sondern eine. Also sie sagen, sie preisen die Übermütigen, die welche Gesetzlosigkeit verübt haben, Also sie stehen aufrecht, wie ich schon gesagt habe, sie wurden gebaut, ihr Leben funktioniert, es klappt. Und die, welche Gott versucht haben, und eigentlich bezieht es sich auf die gleiche Gruppe, also und sie haben damit also Gott versucht, sie haben es mal gesagt, okay, wir probieren es mal, vielleicht klappt es auch ohne das alles, ohne die Gesetze zu befolgen, und stehen jetzt am Ende da und sagen, es klappt. Wir haben es versucht und es funktioniert. Man kann ohne Gott leben. Es funktioniert, man kann sündigen, ohne die Konsequenzen dafür zu tragen. Das ist jetzt quasi ihr Resümee aus ihrem Leben, aus den letzten Jahren. Das ist ihre Weisheit, die sie daraus gewonnen haben, die sie jetzt, ja, wie es hier noch heißt, untereinander reden. Also es ist noch nicht so, dass das quasi laut herausgeschrien wird und frei praktiziert wird, aber es ist das, was, ja, man kann sich das vielleicht gut vorstellen, man hat eigentlich noch äußerlich so eine religiöse Gesellschaft, aber untereinander sprechen die Priester eigentlich schon so zueinander. Ja, ich denke da manchmal an diese, ja, wenn man Geschichten aus der Reformationszeit liest, zum Beispiel von Luther, kann ich mich da gerade an einen Vortrag erinnern, wo es dann hieß, er ist nach Rom gezogen und die Priester dort, und er tut ganz andächtig seine Messen lesen und die Priester sagen eigentlich schon unter sich, ach, das bringt doch alles nichts. Oder sie würden auf Latein am Sonntag im Gottesdienst ganz andere Sachen verzählen als das, was sie eigentlich müssten, machen sich einen Spaß draus. Also irgendwie äußerlich wird dieser Religionsapparat noch am Laufen gehalten und das war ja damals so, das lesen wir mit den Opfern und so weiter, aber innerlich sind sie eigentlich schon längst der Überzeugung, das ist eigentlich alles hinfällig, Quatsch, bringt uns nichts. Genau. Diese Menschen machen dabei mindestens 4 Denkfehler, die ich aufzeigen möchte. 4 Denkfehler. Und der erste ist, wie ich schon gesagt habe, den habe ich eigentlich schon angesprochen, Hochmut vor Gott. Ja? Sie meinen, sie könnten durch ihren Gottesdienst jetzt einfach Forderungen an Gott stellen. Also wie ich schon gesagt habe, ihm auf einer Ebene begegnen, ihm in die Augen schauen, quasi wie ein Handwerker, der nach 3 Monaten zu einem Kunden kommt und fragt, warum das Geld noch nicht überwiesen ist. Also wir haben Gottesdienst geleistet und wir wollen jetzt unsere Bezahlung dafür haben. Sie meinen, sie könnten so vor Gott kommen. Ja. Und die gleiche Denkweise steckt in allem Gerede, was man heute oft hört. Wie kann Gott das zulassen? Wie kann ein Gott so eine Welt machen? Wie kann ein Gott Sünde zulassen? Wie kann ein Gott Katastrophen zulassen? In all diesen Anklagen wird letztlich Gott behandelt, als ob er uns Rechenschaft zu geben hätte von dem, was er tut. Und wir haben ein Beispiel in der Bibel, wo eben eigentlich ein Buch, das durchzogen ist von diesem Gedanken, nämlich das Buch Hiob, wo Hiob eigentlich letzten Endes, der zwar doch ein gottesfürchtiger Mann ist, aber in seinen großen Qualen am Ende doch vermessen mit und von Gott redet. Und wir sehen, was Gott ihm antwortet und was Gott jedem antwortet, der meint, ihn zur Rechenschaft ziehen zu können, in Kapitel 38 des Buches Hiob. Hiob, Kapitel 38. Möchte ich kurz vorlesen. Also ist der erst eine lange Diskussion von ihm und seinen Freunden. Und dann redet Gott selbst zu Hiob und die ersten Worte, die er zu ihm sagt, sind: Da antwortet der Herr dem Hiob aus dem Gewittersturm und sprach: Wer verfinstert da den Ratschluss mit Worten ohne Erkenntnis? Gürte doch deine Lenden wie ein Mann. Ich will dich fragen und du sollst mich belehren. Wo warst du, als ich den Grund der Erde legte? Sprich es aus, wenn du Bescheid weißt. Und so geht es weiter, als er fragt ihn: Du bist so weise, dann belehre mich doch jetzt mal. Du wolltest gerecht vor mir stehen, belehre mich. Nein, Gott sagt, ich habe dir keine Rechenschaft zu geben. Und das tut er am Ende vom Buch Hiob auch nicht. Er sagt im kompletten Buch nicht, warum Hiob gelitten hat. Er macht es nicht. Er sagt ihm nur, er weiß, was er tut. Und das hat Hiob anzuerkennen. Wir haben aber auch ein Positivbeispiel. Ja, ich möchte nicht so tun, als ob man nie fragen dürfte, warum lässt Gott das zu? Und das positive Beispiel ist der Prophet Habakuk, wo ich auch ein paar Verse kurz vorlesen möchte, der in richtiger Weise diese Frage stellt. Habakuk unter den kleinen Propheten, der fünftletzte, glaube ich. Ja, der fünftletzte. Zuerst seine Frage in Kapitel 1, Vers 13, Habakuk 1, 13. Deine Augen, also Gott, sind so rein, dass sie das Böse nicht ansehen können. Du kannst dem Unheil nicht zustauen. Warum siehst du denn den Frevlern schweigend zu, während der Gottlose den verschlingt, der gerechter ist als er? Das ist auch eine Frage. Warum passiert das hier? Warum lässt du das zu? Wie kannst du schweigend dabei zusehen? Aber wir sehen daran, dass er auf rechte Weise fragt, dann wie er weitermacht. Also er setzt sich nicht hin wie Hiob und eben beschwert sich nur, sondern in Kapitel 2,1 lesen wir, wie er spricht, auf meine Warte will ich treten und auf dem Turm mich aufstellen, damit ich Ausschau halte und sehe, was er mir sagen wird und was ich als Antwort weitergeben soll auf meine Klage hin. Also er sagt quasi, das ist meine Frage und jetzt stehe ich mich hin und ich warte wirklich, was wird Gott antworten. Es geht ihm nicht nur darum, Gott anzuklagen, sondern er will wirklich einfach eine Antwort darauf haben. Er will es verstehen. Es macht einen Unterschied, ob ich frage, wie ein Richter einen Angeklagten fragt, warum tust du das? Oder wie ein Kind seinen Vater fragt, Papa, warum tust du das? Und das ist der Unterschied. Und die Menschen in Malachi fragen eben wie ein Richter einen Angeklagten. Beziehungsweise sie fragen eigentlich schon gar nicht mehr, sie haben schon das Urteil gefällt. Aber das war der Grundfehler, der überhaupt erst zu diesem Urteil geführt hat. Sie meinten, sie könnten Gott zur Rechenschaft ziehen. Sie hatten Hochmut vor Gott. Der erste Fehler, Hochmut vor Gott. Der zweite Fehler, sie haben eine verkehrte Sicht von ihren Werken. Sie sagen ja, was nützte es uns, seine Ordnungen zu halten und vor dem Herrn der Herrscher in Trauer einherzugehen? Also sie sagen, wir haben es ja gemacht, seine Ordnungen zu halten und es hat uns nichts genützt. Aber wir haben ja im übrigen Buch schon gesehen, dass Gott das anders sieht. Ja? Im ersten Kapitel hat er gesagt, ja, sie bringen Opfer, aber schlechte. Ja, sie bringen Abgaben, aber zu wenig. Ja, sie haben Priester, aber schlechte. Sie haben keine Götzen mehr, aber dafür andere Sünden. Und auch das können wir relativ einfach auf heute übertragen. Was sagen heute Menschen, die, ja, wenn sie sich vor Gott rechtfertigen und fragen, warum sie keinen Segen erfahren? Viele sagen wirklich gleich, ich habe doch niemanden umgebracht, warum muss ich leiden? Ja, aber das ist ungefähr die Messlatte so tief angesetzt, wie man sie nur runterbekommt. Ja, nur niemanden umbringen und dann ist alles in Ordnung. Ja, vielleicht noch, ich bin getauft. Oder ernstere sagen dann vielleicht wirklich, ja, ich bete jeden Tag, ich hänge überall Kreuze auf. Oder sie wollen wirklich versuchen, nicht zu sündigen, haben vielleicht sogar tatsächlich keinen Sex vor der Ehe und das ist heutzutage ja schon Heiligkeitslevel hier oben irgendwo. Heiligkeitslevel 5000 und meinen damit, sich vor Gott etwas erkaufen zu können. Nein, wir wissen, dass nur vollkommene Werke vor Gott gut sind, dass es wirklich nach seinem Willen ist. Und das drückt auch Gott in Malachi sehr drastisch aus, im ersten Kapitel noch, in Vers 10, wo er sagt, es soll doch lieber gleich jemand von euch die Türen des Tempels schließen, damit ihr nicht vergeblich mein Altarfeuer anzündet. Also bevor ihr mir, sie haben ja Opfer gebracht, aber sie waren eben nicht nach den Vorgaben. Und er sagt, bevor ihr mir sowas bringt, lasst es. Ja, bleibt zu Hause, schließt den Tempel zu. Es stört mich mehr, das mit ansehen zu müssen, als dass es mir gefallen würde. Wir wissen, nur wer ein vollkommenes Leben vor Gott vorzuweisen hätte, könnte so sprechen. Wir haben Gott ja gedient. Und auf der anderen Seite eben dieses Paradox, das wir kennen als Christen. Der meint, Ansprüche vor Gott machen zu können, der wird zurechtgewiesen. Wer aber keine Ansprüche stellt, weil er weiß, dass seine Werke eben mit Sünde behaftet sind, der bekommt Gnade, der bekommt tatsächlich von Gott Segen. So wie es in Jakobus 4,6 heißt, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Sie kommen hochmütig und haben eine falsche Sicht, eben wiederum eine hochmütige Sicht eigentlich von ihren Werken. Sie meinen, es ist gut, was sie tun. Und ja, als Christen wissen wir, dass man das eigentlich nicht darf. Ja, wir wissen, man darf nicht werksgerecht sein. Bla bla bla. Trotzdem kommt manchmal der Gedanke in uns hoch, dass wir eigentlich irgendwo von Gott, vor Gott meinen, ja, wir haben uns jetzt doch so reingehängt, da haben wir es doch eigentlich jetzt verdient, dass das funktioniert. Es sind hochmütige Gedanken, wenn wir so denken. Der zweite Fehler war das. Der dritte, sie haben einen, ich möchte es mal so ausdrücken, einen verkehrten Verdienstgedanken. Und zwar führt das eigentlich den zweiten Fehler nur weiter. Ja, der zweite Fehler war, sie meinen, sie hätten gute Werke. Der dritte Fehler ist, sie meinen, wenn sie solche hätten, könnten sie jetzt vor Gott Ansprüche geltend machen. Sie meinen, Gott würde funktionieren wie Karma. Das Wort kennt man heute vielleicht eher. Also das ist zwar etwas aus fernöstlichen Religionen, ein Konzept, aber im Endeffekt steckt ja dahinter, tue ich Gutes, geschieht mir Gutes, tue ich Schlechtes, geschieht mir Schlechtes. Und diese Rechnung kann ich nicht einfach so aufstellen. So funktioniert die Welt einfach nicht. Und da gibt es auch wieder zwei Bücher, die eben diesen Gedanken besonders deutlich ausführen. Das erste ist wieder das Buch Hiob. Einfach um die Geschichte nochmal zu skizzieren. Es wird am Anfang gesagt, Hiob ist gerecht. Das sagt Gott selbst am Anfang dieses Buches. Und trotzdem treffen ihn dann viele schlimme Dinge. Und er weiß nicht warum. Und dann kommen seine drei Tröster. Und die sind alle drei der Meinung, Hiob, du hast gesündigt. Sie sind alle drei der Meinung, wenn es dir schlecht geht, dann bedeutet das, du hast Schlechtes getan. Hör auf, Schlechtes zu tun, dann wird es dir wieder gut gehen. Das ist ihr Trost im Endeffekt. Über diese ganzen endlosen 34 Kapitel, wo man diese Diskussion lesen kann, die möchte ich jetzt nicht nochmal komplett vorlesen. Aber am Ende sagt Gott eben zu diesen drei Freunden, ihr habt nicht recht von mir geredet und Hiob hat recht von mir geredet. Hiob hat zwar vermessen geredet, aber die Freunde haben gesagt, Gott würde so handeln, dass er immer jedem sofort vergilt, was er tut. Dass er eben wie Karma funktioniert. Tust du Gutes, beschenke ich dich mit einer reichen Ernte und tust du Schlechtes, lasse ich dir die Ernte verhageln. Und Hiob hat gesagt, nein, das ist nicht so. Die Wege des Herrn sind unergründlich. Er geht zwar zu weit, indem er sich selbst rechtfertigt und Gott anklagt, aber das vergibt ihm der Herr und sagt im Endeffekt, in diesem Punkt hatte Hiob recht. Gottes Wege sind höher als unsere und Gott lässt sich von uns nicht in die Karten schauen. Und vielleicht noch näher wird dieses Thema im Buch Prediger behandelt. Das möchte ich jetzt diesmal aufschlagen. Prediger Kapitel 3 zuerst. Prediger Kapitel 3 ab Vers 16. Und dort lese ich ein paar Verse. Prediger 3, 16. Und weiter sah ich unter der Sonne. An der Stätte des Gerichts, da herrschte Ungerechtigkeit. Ja, Ungerechtigkeit herrschte an der Stätte des Rechts. Da sprach ich in meinem Herzen, Gott wird den Gerechten wie den Gottlosen richten. Denn er hat dort eine Zeit bestimmt für jedes Vorhaben und für jedes Werk. Also er schaut darauf, okay, wir haben Ungerechtigkeit auf der Erde. Das Erste, was er sich sagt, Gott wird jeden einmal richten. Er hat eine Zeit bestimmt für jedes Vorhaben und jedes Werk. Es wird einmal ein Gericht über alles kommen. Warum aber nicht jetzt? Darauf ist die Antwort die folgenden Verse. Ich sprach in meinem Herzen, es geschieht wegen der Menschenkinder, damit Gott sie prüfe und damit sie einsehen, dass sie an und für sich wie das Vieh sind. Also Gott lässt es zu, wegen uns Menschen, damit Gott uns prüfe und wir einsehen, dass wir an und für uns wie das Vieh sind. Dass wir, wenn wir von Gott abgeschnitten sind, uns nicht besser verhalten als ein Wolfsrudel oder eine Herde Affen. Dass wir an und für uns wie das Vieh sind. Und nochmal kommt er darauf zurück in Kapitel 8, wo es eigentlich noch deutlicher kommt, Vers 10. Prediger 18 und 11. Ich sah dann auch, wie Gottlose begraben wurden und zur Ruhe eingingen, während solche, die recht gehandelt hatten, den heiligen Ort verlassen mussten und vergessen wurden in der Stadt. Auch das ist nichtig. Nur kurz, damit skizziert er ein Beispiel, wie Gottlose bis zum Tod keine Strafe bekommen und Gerechte eben bis zum Tod eben Schlechtes erleiden. Also er sagt ja, die Gottlosen wurden begraben und gingen zur Ruhe ein. Das heißt, ihnen wurde Ehre zuteil bei ihrem Begräbnis. Das heißt, die konnten es bis zum Ende durchziehen. Und die gerecht gehandelt hatten, mussten den heiligen Ort verlassen und wurden vergessen. Also, ja, und das ist eben auch eine Strafe für sie. Das heißt im Endeffekt auch ein gewisser Fluch. Und dann Vers 11. Weil der Richterspruch über böse Taten nicht rasch vollzogen wird, darum ist das Herz der Menschenkinder davon erfüllt, Böses zu tun. Und in Kapitel 3 haben wir gelesen, das ist sogar Gottes Ziel damit. Gott lässt extra Ungerechtigkeit zu, damit dadurch sichtbar wird, was in unserem Herzen ist. Würde jeder sofort eins auf den Deckel bekommen, sobald er sündigt, jeder Sünder würde damit zur Gerechtigkeit erzogen werden können. Aber Gott will nicht nur, dass wir zähneknirschend seine Gebote einhalten, sondern eben aus vollem Herzen. Und daher lässt er es zu, dass Sünde auf Erden geschieht, dass Schlechtes geschieht, dass es Sündern gut ergeht, um zu zeigen, was in unserem Herzen ist. Und das sehen wir in Maleachi, genau das kommt ja dabei heraus. Er lässt sie schmoren als sein Volk und was kommt mehr und mehr dabei raus? Immer mehr die Sünde. Sie haben zwar vorher schon schlecht gedient, aber je weniger er ihnen dann auch Segen gegeben hat, desto mehr haben sie dann auch das Böse in ihrem Herzen gezeigt. Das Gleiche passiert heute. Einem gottlosen Westen geht es so gut wie keiner anderen Generation zuvor und es kommt nur mehr und mehr heraus, wie die Menschen sich von Gott lossagen. Ja, ich denke da auch immer wieder an einen Artikel aus dem Spiegel, war es, glaube ich, den ich mal wo zitiert gehört habe, wo dann zum Beispiel gesagt wurde, dass der Mensch auf der Leiter der Religion zu seiner jetzigen Stufe emporgestiegen ist und sie dann hinter sich umgestoßen hat. Also wir brauchen Gott nicht mehr. Nie wurde mehr deutlich als heute, was im Herz des Menschen ist, wenn Gott sie gehen lässt. Ich möchte aber, um hier das richtige Gleichgewicht zu liefern, noch auf der anderen Seite sagen, das bedeutet nicht, dass es nie Gerechtigkeit gibt in dieser Zeit und auf dieser Welt. Das heißt nicht, dass nie sichtbar wird, wer recht handelt und wer nicht. Und zwar auf der einen Seite müssen wir auch bedenken beim Buch Maleachi, das möchte ich nicht verschweigen, es gibt hier schon einen gewissen Sonderaspekt, weil es das Volk Israel ist. Ja, sie hatten wirklich die Verheißungen eigentlich, wenn ihr gerecht handelt, dann soll es euch gut gehen. Also wirklich hier auf Erden. Allerdings müssen wir da zwei Sachen bedenken. Erstens galt dieses Versprechen dem Volk als Ganzes und nicht jeder Einzelperson. Und zweitens wäre die wirkliche Erfüllung dessen schon die Endzeit. Also, ja, das haben wir auch in Maleachi 3,10 zum Beispiel gelesen. Genau. Aber auf der anderen Seite, es gibt auch eine allgemeine Gerechtigkeit in dieser Zeit, wodurch sich Gott offenbart. Das möchte ich nicht unterschlagen. Zum Beispiel lesen wir in Galater 6,7, was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Zwar dort in einem anderen Kontext, aber es ist ein Prinzip, das schon für die komplette Welt gilt, im Allgemeinen. Ja, deshalb sagen die Sprüche auch nichts Falsches. Schauen wir da mal rein. Nur mal beispielhaft Sprüche 15. Man könnte jedes Kapitel nehmen, aber ich nehme eben Kapitel 15 jetzt. Ein paar Verse daraus. Zum Beispiel Sprüche 15,4. Eine heilsame Zunge ist ein Baum des Lebens, ist aber Verkehrtheit an ihr, verwundet sie den Geist. Ein Narr verschmäht die Zucht seines Vaters, wer aber auf Zurechtweisung achtet, der wird klug. Also insofern ist es schon, und das kennen wir ja auch aus dem Alltag, Menschen, die insofern sündigen, dass sie eben jede Zurechtweisung verschmähen, haben letzten Endes auch in der Regel die Konsequenzen dafür zu tragen. Und Menschen, die eben sich belehren lassen, denen geht es im Allgemeinen besser. Das Problem ist oft nur, dass es dennoch eine gewisse Gruppe gibt, bei denen es funktioniert, eben sich nur nach dem eigenen Kopf zu richten. Und auf die schauen dann alle und sagen, oh okay, man kann sündigen und es passiert nichts. Ja. So wie zum Beispiel alle auf Helmut Schmidt zeigen und sagen, haha, Rauchen schadet doch nicht. Aber im Allgemeinen ist es eben doch so, dass oft Handeln seine Konsequenzen fordert. Und ein Vers, der das am besten auf den Punkt bringt, ist 1. Timotheus 5. Ab der Vers 24. Dies 1. Timotheus 5, 24. Die Sünden mancher Menschen sind allen offenbar und kommen vorher ins Gericht, manchen aber folgen sie auch nach. Also das ist das, was ich damit aufzeigen wollte. Es ist eben sehr wohl so, dass die Sünden mancher Menschen schon hier offenbar werden. Und warum trete ich das jetzt noch extra breit? Aus zwei praktischen Gründen. Erstens, weil aus der Tatsache, dass in dieser Welt keine volle Gerechtigkeit herrscht, man den falschen Schluss ziehen, eben auch wieder diesen falschen Schluss ziehen könnte, ich kann sündigen und es passiert mir nichts. Besonders Christen vielleicht, die meinen, ja, am Ende ist mir alles vergeben und jetzt passiert nichts, also kann ich machen, was ich will. Nein, wer sündigt, muss die Konsequenzen fürchten. Und auf der anderen Seite, auch wenn wir sie jetzt nicht in vollem Ausmaß erwarten können, können wir trotzdem vor Gott kommen und um Gerechtigkeit bitten, wenn wir unter Ungerechtigkeit in dieser Welt leiden. Das heißt nicht, dass er sie immer uns geben wird, aber wir können darum bitten und hoffen, dass er erhört. Das ist der Grund, warum ich das jetzt noch auch in die andere Richtung aufgeführt habe. Also, Karma funktioniert nicht, aber das heißt nicht, dass diese Zeit überhaupt, ja, dass in dieser Zeit überhaupt keine Gerechtigkeit, kein Ausgleich stattfinden würde. Es ist nur eben meistens so, auch Hiob lehrt nicht, es gibt keine Gerechtigkeit und dass Gott einfach Willkür übt. Es lehrt uns nur, dass Gott höhere Wege hat als wir, die wir eben nicht immer durchschauen. Ein Beispiel dafür, was der Jürgen heute Morgen vorgelesen hat, die Bücher Könige und Chronik sind gute Lehrbücher dafür. Lest mal dort drin eine Geschichte und fragt euch, wie ihr das jetzt von außen beurteilen würdet. Also es steht ein König auf in Israel, der Gottesfürchtigste ist, vielleicht seit David, wenn wir mal Hiskia außen vor lassen. Und das Volk blüht erst auf und genau dieser wird dann im Kampf vernichtet und kurz danach geht das Land komplett zugrunde. Was ziehen wir daraus für einen Schluss? Gottesfurcht bringt nichts. Nein, weil wir, das Buch liefert uns eben die Erklärung, Gott hatte vorher schon das Gericht verhängt und durch Josia gab es nur noch mal einen Aufschub davon. Oder wenn wir von Manasse lesen, Manasse hat sehr lange regiert und er war der gottloseste König von allen. Man könnte sich auch fragen, ja warum? Das ist keine Gerechtigkeit. Warum straft Gott ihn nicht? Weil wir seine Wege nicht kennen. Manasse fand am Ende zur Umkehr. Das Problem ist, wir sehen nicht in Gottes Wege hinein und müssen deshalb eben einfach vertrauen. Okay. Aber auf den Punkt gebracht, nochmal, Fehler 3, falscher Verdienstgedanke. Und der vierte Fehler ist schlicht und ergreifend Unglaube. Unglaube. Sie hätten wissen können, erstens, wie ernst es Gott mit seinem Gesetz nimmt und dass ein Tag der Abrechnung kommt, dass ein Tag noch, das ist ja nichts Neues für sie, dass Gott erst in Zukunft richten wird. Sie glauben es nur nicht. Es ist im Endeffekt ist all das schlichtweg ein Ausdruck von Unglaube. Würden sie daran glauben, dass Gott eines Tages Gerechtigkeit schaffen wird, würden sie Gott nicht vorwerfen, ungerecht zu sein? Würden sie nicht so verbissen nach ihrem Segen hier schreien? Letzten Endes glauben sie wahrscheinlich nicht mal an die Auferstehung. Und würden sie die Gottlosen nicht beneiden, weil es denen nachher noch viel schlechter geht? Es ist letzten Endes Unglaube. Und damit bin ich auch eigentlich bei dem Punkt, den ich mit diesem ersten Punkt machen wollte. Das ist der Unterschied, eben den ich am Anfang gesagt hatte, zwischen diesen zwei Gruppen. Die einen erwarten den Tag des Herrn und die anderen nicht. Das heißt, die einen glauben an ihn und die anderen nicht. Und letzten Endes ist es der Unglaube in Bezug auf Gottes Gericht am Ende, der diese Menschen und alle Menschen in die Sünde zieht und im Endeffekt in die Verdammnis. Denn auch das ist ein Teil davon, der geglaubt werden muss, um gerettet zu werden. Denn ohne diesen Tag brauchen wir keinen Erlöser und brauchen wir keinen Retter. Genau. Ich möchte allerdings auch noch natürlich sagen, das heißt nicht, dass Gläubige nie so sprechen und so denken können wie hier. Das heißt nicht, dass Gläubige nie eben unzufrieden sein können mit der Ungerechtigkeit in der Welt. Und das beste Beispiel dafür ist Psalm 73, wo eben Asaf genau das Gleiche spricht, sich beschwert, alle seine Nachbarn, die gottlos handeln, denen geht es viel besser und er ist krank und elend und ihm geht es schlecht, obwohl er gottesfürchtig handelt. Nachbar fährt einen Porsche und er hat einen alten Polo. Gottesfurcht bringt nichts. Entschuldigung. Sagen wir einen alten Skoda. Aber auch dort macht am Endeffekt, für ihn würde der Unterschied, und das ist auch die Ermahnung, die dabei mitschwingen soll, der Unterschied am Ende, der ihn dazu bringt, diese Gedanken hinter sich zu lassen und sich auf Gott zu richten und sich eben nicht, wie er es schon vorhatte, von Gott abzusagen. Er hat ja auch schon gesagt, ich schlag auf Psalm 73, schlagt es bitte mit auf. Psalm 73, ich lese zuerst Vers 12, einfach um zuerst seine Denkweise zu zeigen. Siehe, das sind die Gottlosen, denen geht es immer gut und sie werden reich. Ganz umsonst habe ich mein Herz rein erhalten und meine Hände in Unschuld gewaschen, denn ich bin doch den ganzen Tag geplagt worden und meine Züchtigung war jeden Morgen da. Seine Gedanken und dann, wenn ich gesagt hätte, ich will ebenso reden, siehe, so hätte ich treulos gehandelt. Aber das zeigt uns schon, der Gedanke war in ihm, ich mache es jetzt wie dem, das kriege ich auch hin. Ich kann auch Steuern hinterziehen und habe dann mehr Geld. Kriege ich auch hin. Aber dann eben kommt der Umschwung dadurch, so sann ich, Vers 16, so sann ich danach, um dies zu verstehen, aber es war vergebliche Mühe in meinen Augen, bis ich in das Heiligtum Gottes ging und auf ihr Ende Acht gab. Und das macht den Unterschied in seinem ganzen Denken. Das führt ihn zurück zu Gott. Der Tag des Gerichts, für wahr, du stellst sie auf schlüpfrigen Boden, du lässt sie fallen, dass sie in Trümmer sinken. Wie sind sie so plötzlich verwüstet worden? Sie sind untergegangen und haben ein Ende mit Schrecken genommen. Wie man einen Traum nach dem Erwachen verschmäht, so wirst du, o Herr, wenn du dich aufmachst, ihr Bild verschmähen. Und das ist der Unterschied, den es macht, ob uns der Tag des Herrn gegenwärtig ist oder nicht. Wir können das glauben und wissen, alles, was wir die letzten Wochen gehört haben, viel genauer, wie es in Malachi steht, nicht nur es kommt ein Gericht, sondern es kommt eine Entrückung und eine Trübsalzeit und ein tausendjähriges Reich und alles. Und das können wir alles wissen. Und doch montags wieder bei der Arbeit sitzen und uns darüber ärgern, dass unser Kollege, der ungläubig ist, befördert wird und ich nicht. Obwohl ich so viel bessere Arbeit mache und nie krank mache und er ständig. Aber das ist der Unterschied, den das machen soll. Uns muss gegenwärtig sein, diese Menschen werden dafür gerichtet. Und wir werden Hüpfer wie die Mastkälber. Ja, und das soll erstens uns dazu führen, uns zu freuen auf die Zukunft hinzuleben, nicht hier unser Reich bauen zu wollen, sondern darauf warten, dass Gott sein Reich aufrichtet und sie nicht zu beneiden, sondern sie zu warnen, denn sie werden auch dein Kollege, der befördert wird und du nicht, sie werden in Trümmer sinken, sie werden plötzlich verwüstet, untergehen, ein Ende mit Schrecken nehmen und werden von Gott verschmäht, wie man einen Traum verschmäht nach dem Erwachen, um es in den Worten von Psalm 73 zu sagen. Das ist der Unterschied, den diese Gedanken machen. Und das muss uns gegenwärtig sein, um ein richtiges Verhältnis zu der Welt, zu Gerechtigkeit, zu den Gottlosen und zu Gott zu haben. Gott hat immer seinen gesamten Plan vor Augen und kann deshalb alles still mit ansehen, weil er weiß, dass er es richten wird. Und wir werden erst dann die gleiche Ruhe wie Gott darüber haben, wenn wir es genauso vor Augen haben. Damit beende ich Punkt 1 und komme zu Punkt 2. Nein, das werde ich natürlich nicht tun, weil ich mit der Zeit am Ende bin. Aber dennoch, um wenigstens kurz darauf einzugehen, den Beginn der nächsten Verse. Jetzt schwenkt der Blick zu der anderen Gruppe. Da besprachen sich die miteinander, welche Gott fürchteten. Jetzt wird eine zweite Gruppe hier erwähnt. Sie wird das erste Mal erwähnt in diesem ganzen Buch. Nämlich, es gibt auch noch Menschen, die Gott fürchten in Israel zur Zeit damals. Der erste Aspekt, der uns dabei auffallen sollte, der interessant ist, trotz allem Dispensationalismus, trotzdem, dass es damals noch keine Gemeinde gab, irgendwie war Gläubigsein schon immer gleich. Eine kleine Gruppe von Gläubigen in einer großen Gruppe von Gottlosen. Und was sich auch daran schön zeigt, dass es nicht nur, weil es in der Bibel geboten ist, sondern ist das Natürlichste auf der Welt, dass man dadurch sich zusammenfindet. Eben, hier heißt es, sie besprachen sich, das heißt, sie fanden sich, sie treffen sich, weil sie eben dadurch verbunden sind. Das heißt, das Versammlung, Gemeindeleben ist das Natürlichste im Endeffekt auf der ganzen Welt. Denn das ist, was sie verbindet. Wenn du an Gott glaubst, dann ist er der alles bestimmende Maßstab in deinem Leben und dadurch entsteht natürlich eine ganz natürliche Verbindung zu anderen, bei denen das auch so ist und eine gewisse Distanz zu solchen, bei denen das nicht so ist. Und darum versammeln sich auch damals in Israel, obwohl es eben noch nicht geboten war, wie im Neuen Testament, die Gläubigen untereinander und besprechen sich, wenn der Rest von Gott abweicht. Wollte ich dazu sagen. Dann das Nächste, was noch interessant ist, hier wird nicht gesagt, da besprachen sich die miteinander, welche gute Opfer bringen und nicht schlecht von Gott reden, sondern die, welche Gott fürchten. Und das zeigt uns auch hier wieder, dass Gott schon immer die gleichen Maßstäbe hatte an den Menschen. Was bedeutet es, Gott zu fürchten? Gott fürchten heißt im Endeffekt eigentlich rettender Glaube. Ich wollte das jetzt länger ausführen und mache es deshalb aber kurz. Gottes Furcht ist durch die komplette Bibel eine positive Tugend. In Sprüche 1,7 wird gesagt, dass es der Anfang der Weisheit ist. Und in vielen Stellen in den Psalmen wird es direkt verknüpft mit einem Vertrauen auf Gott. Ja? Es ist nicht gleichbedeutend mit Angst. Ja? Es gibt auch eine schlechte Furcht. Im Neuen Testament heißt es in 1. Johannes 4,18, dass die Liebe die Furcht austreibt. Aber damit ist nicht die Gottesfurcht gemeint. Also der Unterschied von falscher und richtiger Furcht ist, falsche Furcht vor Gott würde mich Abstand halten lassen von Gott. Ja. Vor Menschen, vor denen ich mich fürchte, mit denen will ich in der Regel nichts zu tun haben. Aber Gottes Furcht ist mehr wie die Furcht vor einem Vater in einer Zeit, wo Vater- und Sohn-Beziehung noch richtig gelebt wurde. Also wo die Kinder noch eine gewisse Furcht vor den Eltern hatten, wie es auch in der Bibel uns eben beschrieben wird. Eine gute Furcht, eine Furcht, die mit Liebe verknüpft ist und dieser nicht widerspricht. Eine Furcht, die mich davon abhält, vor dieser Person wegzugehen, die mich eher fürchten lässt, mich zu versündigen, anstatt die mich fürchten lässt, überhaupt zu dieser Person hinzugehen. Gottes Furcht. Und letzten Endes ist das gleiche wie rettender Glaube, denn wer wirklich Gott der Wahrheit gemäß fürchtet, der muss natürlich an ihn glauben. Und wer wirklich im rettenden Sinn an Gott glaubt und diese Wahrheiten verinnerlicht hat, der muss ihn fürchten in diesem Sinn, wie ein Vater. Die Gottesfürchtigen. Gott rettete die Menschen schon immer aus Glauben bzw. Gottesfurcht heraus. Und was wird hier von diesen gesagt? Wir lesen von einer kleinen Gruppe inmitten einer großen gesetzlosen Gruppe. Und sie besprechen sich, und wir können uns das gut vorstellen, es ist eine kleine Gruppe, die vielleicht sich fürchten vor dem, was kommen mag, wie sich das jetzt weiterentwickelt, vielleicht auch vor dem, wie Gott richten wird. Die sehen, dass sie nichts ausrichten, die ein bisschen verzweifelt sind in dieser Situation. Und was sagt der Herr? Er hört sie und er gedenkt an sie. Und das ist der Trost, den er dieser Gruppe damals gibt. Es ist nicht so, dass sie die Verlierer sind, sondern sie sind letzten Endes die Gewinner. Das Gedenkbuch, von dem hier geschrieben steht, ist letzten Endes erst eben eine illustrative Darstellung davon, Gott wird das nicht vergessen. Wir denken vielleicht an das Buch Esther, wo auch ein Gedenkbuch geschrieben wurde vom König an die guten Taten, die zum Beispiel der Mordekai begangen hat, und dadurch wurde daran erinnert. Die Luther 1912 übersetzt es recht witzig mit: Ein Denkzettel wurde vor Gott geschrieben. So kann man es sich auch vorstellen. Gott wird nicht vergessen, dass Sie in dieser Zeit an ihm festgehalten haben. Und was sagt er von ihnen? Sie werden vor mir, spricht der Herr der Herrscher, als mein auserwähltes Eigentum behandelt werden. Auserwähltes Eigentum, englische Übersetzungen schreiben oft sowas wie Jewels oder Treasure. Wir werden Gottes Schatz sein. Sie werden von ihm behandelt worden wie sein Schatz, sein geliebtes, auserwähltes Eigentum an dem Tag, den er bereiten wird. Und das ist die Hoffnung, die Sie damals und die wir heute haben sollen, dass eine kleine Gruppe inmitten einer großen, gottlosen Gruppe, die alle viel mehr Erfolg haben wie wir, denen es besser geht als uns, mit Blick auf den Tag, den Gott bereiten wird, muss uns gegenwärtig sein. Wir werden für Gott wie ein Schatz sein. Das ist sehr illustrativ ausgedrückt und vielleicht auch schwer zu fassen. Aber wir wissen auch noch mehr als neutestamentliche Christen, Gott und der Herr liebt seine Auserwählten. Und hier sagt er, wie einen Schatz. Und das ist das, was den Trost geben soll. Aber nichtsdestotrotz, wie hier steht, offenbar wird es erst richtig an diesem Tag. Ja, wir leben jetzt schon mit Gott wie Schafe unter einem Hirten. Aber an diesem Tag wird es erst manifest werden, dass du, wenn du Gott glaubst, wenn du Gott fürchtest, wenn du an Gott festhältst inmitten einer gottlosen Gesellschaft, dass du Gottes Schatz bist, den er sich selbst durch das Blut seines Sohnes erkauft hat. Und dann werden wir auch wieder sehen, was für ein Unterschied besteht zwischen dem Gerechten und dem Gesetzlosen, zwischen dem, der Gott dient, und dem, der ihm nicht dient. Und noch kurz, um diesen Aspekt nicht zu überspringen, ich weiß nicht, inwiefern ich nächstes Mal nochmal auf diese Verse eingehen werde, hier steht: Ich will sie verschonen, wie ein Mann seinen Sohn verschont, der ihm dient. Also dieses Verschonen noch, das drückt nochmal den Aspekt der Gnade inmitten des Ganzen aus. Wie ein Vater seinen Sohn verschont, das zeigt auch, das drückt uns auch nochmal dieses Bild der Furcht des Sohnes vor dem Vater auf. Und seinen Sohn, der ihm dient, ich gehe davon aus, dass damit das gemeint ist. Israel war ja allgemein der Ansicht, sie sind Gottes Sohn. Und Gott hatte sie auch als Volk so bezeichnet. Allerdings gibt es eine Parallele zum Gesetz, in der der gottlose Sohn, der die Eltern verachtet, gesteinigt werden sollte. Und das ist auch eine gute Illustration dafür. Sie meinten, durch allein ihre Herkunft her mit Gott verbunden zu sein, nein, der Sohn, der ihm dient, ist sein richtiger Sohn. Und das ist keine Werksgerechtigkeit, sondern der Gott dient in aller Schwachheit, ist im Endeffekt einfach der ihn fürchtet, und der ihn fürchtet, ist der verschont wird, das heißt aus Gnade gerettet wird. Und um zum Schluss noch die neutestamentliche Parallele davon aufzuschlagen, möchte ich, dass ihr mit mir den Kolosserbrief noch öffnet. Und ich möchte die ersten 4 Verse davon vorlesen, von Kapitel 3. Kolosser 3, die Verse 1 bis 4. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist. Wo der Christus ist, sitzend zu Rechten Gottes, trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Zudem auch dieser Gedanke: Wenn du mit Christus gestorben und auferstanden, das heißt in ihm gläubig und von ihm gerechtfertigt und von Gott angenommen und geliebt worden bist, dann bist du das, aber dein Leben ist noch verborgen mit Christus in Gott. Es ist noch nicht offenbar, noch nicht manifest. Und erst wenn Christus offenbar werden wird, und das wird eben an diesem Tag sein, wie es in Malachi heißt, den Gott bereiten wird, wenn Christus offenbar werden wird, dann wird auch dein Leben offenbar werden. Und das ist das Leben, auf das du hinleben solltest, das Leben, auf das du dich vorbereiten solltest, das Leben, für das du jetzt Schätze sammeln solltest. und das Leben, auf das du dich freuen solltest, wenn es dir jetzt schlecht geht. Das heißt, um zum Schluss noch ein paar Anwendungen zusammenzufassen, rechne nicht damit, dass dir in dieser Welt immer dein Recht zukommt. Sei zufrieden mit dem, was Gott dir zuteilt. Versuche nicht, dein Reich hier aufzurichten, sondern sammle dir hier Schätze für das Reich, das Gott aufrichten wird. Hab deinen Blick und deine Gedanken auf diesen Tag und tröste dich darin. Denn erst wenn Christus offenbar werden wird, wird dein Leben offenbar werden. Und wer den Herrn wirklich liebt, der möchte es auch nicht anders. Amen.